Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 265. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa mathalul ladhina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung dieses Koranverses, der wie so manche andere ein aufschlussreiches Gleichnis beinhaltet. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wer sein Gut um des göttlichen Wohlgefallens willen und zur Entfaltung und Entwicklung seiner Seele hingibt, ist gleich einem auf einer Anhöhe befindlichen Garten, der reichlich Regen erhält und gute Früchte in üppigem Maße hervorbringt. Und fällt auch Regen nicht reichlich auf ihn hinab, so genügt ihm ein leichter, um gute Früchte hervorzubringen. Gott sieht, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 15. Februar 2022, gleich dem 26. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer – Ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Hinter israelischen Gittern«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi forderte Ausbau der Handelsbeziehungen mit Irland. Wiener Gespräche. Achse des Telefonats von Amir Abdullahian mit Truss. Iranischer und russischer Außenminister konsultieren über Wiener Gespräche und Ukraine-Konflikt. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi forderte Ausbau der Handelsbeziehungen mit Irland. Bei einem Treffen mit dem irischen Außenminister Simon Kavanagh am Montag in Teheran bezeichnete der iranische Präsident Ebrahim Raisi die Beziehungen zwischen beiden Ländern als konstruktiv und positiv. In Bezug auf die Kooperationskapazitäten beider Länder in verschiedenen Bereichen, darunter Energie, Wissenschaft und Technologie, Industrie und Landwirtschaft, sagte der iranische Präsident, das Volumen der Handelsbeziehungen und des Handelsaustausches zwischen unseren beiden Ländern kann viel höher sein, als es derzeit ist. Iran und Irland verfügen über umfangreiche Kapazitäten, um das Niveau der Beziehungen in verschiedenen Handels- und Wirtschaftsbereichen zu stärken und zu verbessern. Und die Nutzung dieser Kapazitäten liegt im Interesse der Entwicklung und des Wohlstands beider Länder, so Raisi weiter. Der iranische Präsident wies auf die Herangehensweise Irlands an die weltpolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen hin und sagte, Teheran begrüßt die Unabhängigkeit Irlands im Gegensatz zu Habgier der USA und einiger europäischer Länder. Er erklärte auch, dass die Hauptpriorität und Achse der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran in der neuen Ära der Schutz der Interessen der Völker und gegenseitiger Respekt sei, und fügte hinzu, was wir bei den aktuellen Wiener Gesprächen fordern, ist die Aufhebung der Sanktionen und Achtung der Rechte des iranischen Volkes. Der irische Außenminister Simon Kavanagh sagte, dass die Frustration und Enttäuschung des iranischen Volkes beim Vertrauen in die Atomgespräche aufgrund der Nichterfüllung der amerikanischen Verpflichtungen verständlich sei und sagte, Irland glaubt, dass Iran während der laufenden Verhandlungen die notwendigen Garantien gegeben werden sollten, um das Abkommen wiederherzustellen. Kavanagh betonte, dass ein Land der Entwicklung der Beziehungen zur Islamischen Republik Iran besondere Bedeutung beimesse und forderte die Entwicklung und Verbesserung umfassender Beziehungen zwischen Dublin und Teheran. Der irische Außenminister hat am Montag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian bezüglich des Atomabkommens JCPOA die Wiedereröffnung der irischen Botschaft in Teheran im Jahr 2023 angekündigt und gesagt, Der Nahostfriedensprozess ist ein Thema, bei dem Irland neutral helfen will. Wiener Gespräche. Achse des Telefonats von Amir Abdullahian mit Truss. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian und die britische Außenministerin Liz Truss sprachen am Montagabend telefonisch über den jüngsten Stand der bilateralen Beziehungen und den Verhandlungsprozess in Wien. Bei diesem Gespräch betonte Amir Abdullahian unter Bezugnahme auf die nahende kritische und bedeutende Phase der Wiener Gespräche die Notwendigkeit der Ernsthaftigkeit und Verantwortung der Verhandlungsparteien gegenüber Iran. Er sagte, dass das Erreichen dieser Phase der Gespräche vor allem einer logischen Herangehensweise und der Initiative der iranischen Seite zu verdanken sei. Der iranische Außenminister betonte auch die Notwendigkeit einer Vereinbarung zwischen allen Verhandlungsparteien über einen einheitlichen Text sowie die Notwendigkeit, die legitimen Forderungen der Islamischen Republik Iran zu berücksichtigen. Amir Abdullahian erläuterte auch die prinzipielle Position der Islamischen Republik Iran gegenüber Afghanistan, bezeichnete die Bildung einer integrativen Regierung in diesem Land als wichtig und betonte die dringende Notwendigkeit internationaler Hilfen für die Menschen in diesem Land. In einem anderen Teil des Telefongesprächs äußerte der iranische Außenminister unter Bezugnahme auf die sich verschlechternde humanitäre Lage im Jemen die Hoffnung, dass Großbritannien seiner Verantwortung nachkommen werde, um die humanitäre Katastrophe zu beenden, die durch die anhaltenden Aggressionen und den Krieg im Jemen verursacht wurde. Die britische Außenministerin erläuterte die Position Londons bei den Wiener Gesprächen und sagte, dass die wachsenden Beziehungen zwischen Großbritannien und der Islamischen Republik Iran den Interessen beider Länder dienten. Sie äußerte die Hoffnung, dass das Land in naher Zukunft in der Lage sein werde, seine überfälligen Schulden an Iran zu bezahlen. Liz Truss erwähnte auch die Zusammenarbeit Großbritanniens und der Vereinten Nationen, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, und würdigte die Rolle und effektive Zusammenarbeit Irans in dieser Hinsicht. Iranischer und russischer Außenminister konsultieren über Wiener Gespräche und Ukraine-Konflikt. Der iranische und der russische Außenminister sprachen am Montagabend telefonisch über den Ablauf der Wiener Gespräche zum Atomabkommen JCPOA und die Lage in der Ukraine. Einer Erklärung des russischen Außenministeriums zufolge tauschten sich beide Seiten über die Wiener Gespräche und die Fortschritte in diesem Bereich bei der 8. Gesprächsrunde in Wien aus. Ein Großteil des Textes des endgültigen Abkommens sei bisher geschrieben worden, hieß es. Der Erklärung von Montagabend zufolge erörterten Hossein Amir Abdullahian und Sergej Lavrov auch die Umsetzung der Vereinbarungen, die während des jüngsten Besuchs des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Moskau bei seiner Zusammenkunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen wurden. Amir Abdullahian und Lavrov setzten ihr Telefongespräch außerdem über wichtige internationale Themen fort, darunter die Lage in der Ukraine und die Spannungen im Westen. Der russische Außenminister erklärte, dass die von den USA und ihren Verbündeten bezüglich einer russischen Invasion in der Ukraine begonnene psychologische und propagandistische Kampagne provokative und verschwörerische Ziele verfolge und die ukrainische Regierung ermutige, einen tödlichen Versuch zu unternehmen, den Donbass-Konflikt gewaltsam zu lösen. Die Spannungen in der osteuropäischen Region haben in den letzten Wochen zugenommen, nachdem eine Reihe westlicher Führer behauptete, Russland würde möglicherweise in die Ukraine einmarschieren. Moskau hat wiederholt erklärt, dass es nicht die Absicht habe, einen militärischen Schlag gegen die Ukraine zu beginnen und um Sicherheitsgarantien bemüht sei, damit verhindert werde, dass die NATO näher an seine Grenzen vordringe. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky teilte in einer Erklärung mit, er sei darüber informiert worden, dass Russland die Ukraine am Mittwoch angreifen werde. Anführer von Al-Awasiya-Terrorgruppe gesteht Verbindungen zu US-Geheimdienst. Bei der vierten Anhörung im Fall des Anführers der Terrorgruppe Harakat an-Nizhal gestand dieser, Verbindungen zum US-Geheimdienst CIA gehabt zu haben. Am gestrigen Montag fand die vierte Anhörung von Habib Farajullah Chab, den Anführer der Terrorgruppe Harakat an-Nizhal, statt. Waziri, der Vertreter der Staatsanwaltschaft, sagte dem Gericht, Chab habe seine Beziehungen zur CIA seit 2009 gestanden und sich mit zwei Mitgliedern der Organisation getroffen. Der Vertreter der iranischen Staatsanwaltschaft fügte hinzu, bei der Pressekonferenz dieser Terrorgruppe in den Niederlanden war ein BBC-Mitarbeiter verdeckt anwesend und die Medien des saudischen Regimes, einschließlich Al-Arabiya und Al-Akhbariya, berichten ebenfalls über dieses Treffen. Seit 2008 stehe der Angeklagte auch in Kontakt mit dem saudischen Geheimdienst und habe dafür monatlich $20.000 erhalten und einen Fernsehsender aufgebaut. Farajul Achab war der Haupttäter des Terroranschlags von 2018 in Ahvaz, der von iranischen Sicherheitskräften identifiziert und festgenommen wurde. Die Anis-Hal al-Arabi-Bewegung für Tahrir al-Ahvaz ist eine der Gruppen, die mit der Terrorgruppe al-Ahvazier verbunden sind. Diese terroristische Gruppe zieht auf eine Trennung und Unabhängigkeit der Provinz Khuzestan von Iran durch bewaffnete und terroristische Operationen ab. Die meisten Mitglieder der Terrorgruppe al-Ahvazier leben in den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Die iranischen Sicherheitskräfte haben bisher entschiedene Maßnahmen ergriffen, um viele Verschwörungen und Operationen terroristischer Gruppen und Eindringlinge zu vereiteln. Trotz Protesten, Bennett besucht erstmals Bahrain. Medienquellen berichteten am Montag, dass der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett Bahrain am Jahrestag der Volksrevolution gegen das Al-Khalifa-Regime besucht habe. Laut Sky News ist dies der erste offizielle Besuch des Ministerpräsidenten des zionistischen Regimes in Bahrain, zu dem er zuvor speziell vom Kronprinzen und Ministerpräsidenten des Landes eingeladen worden war. Am Vorabend des Jahrestages der Revolution vom 14. Februar 2011 verurteilte das bahrainische Volk die Tyrannei und Unterdrückung durch das Al-Khalifa-Regime und die Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Regime und hielt am Sonntag Demonstrationen in verschiedenen Teilen des Landes gegen den Besuch von Bennett ab. Als Antwort auf den Besuch des israelischen Ministerpräsidenten in Manama erklärte die oppositionelle Al-Wifar-Gesellschaft in Bahrain, das bahrainische Volk wird weiterhin die palästinensische Sache verteidigen und keine Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Besatzerregime akzeptieren. Die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas beklagte den Empfang des israelischen Ministerpräsidenten in Bahrain und erklärte, dass Naftali Bennett für die Politik der kollektiven Bestrafung und Gewalt gegen die Palästinenser verantwortlich sei. Hamas-Sprecher Fawzi Barhum sagte am Montag, dass Naftali Bennett für die Vertreibung von Palästinensern, den Siedlungsbau und den Rassismus gegen das palästinensische Volk verantwortlich sei. Barhum lehnte den Besuch israelischer Verantwortlicher in einigen arabischen Hauptstädten entschieden ab und fügte hinzu, dies würde Tel Aviv nicht legitimieren, sondern die Region weiter destabilisieren, die immer noch in ein zionistisches Kolonialprojekt verwickelt sei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der neue deutsche Bundeskanzler Scholz hat seinen Antrittsbesuch in USA erfolgreich absolviert. US-Präsident Joe Biden sprach NATO-Bündnispartner Deutschland sein volles Vertrauen aus. Christoph Höstl, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, sieht jedoch in unserem Interview den Frieden in Europa gefährdet. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hossel, Sie haben das bereits angesprochen. Scholz wird nach der Rückkehr aus den USA in Kiew und dann in Moskau erwartet. Dem Kanzler wird von den osteuropäischen NATO-Partner, aber auch von den USA vorgeworfen, Russland zu wenig unter Druck zu setzen. Nun meine zweiteilige Frage. teilen Sie den Vorwurf? Und zweitens, hat Berlin überhaupt die Möglichkeit, Russland unter Druck zu setzen?
So, das ist ja erstmal eine Frage, wenn man sagt, Deutschland setzt den Russen zu wenig entgegen. Aus welcher Sicht kommt das denn? Warum muss denn eigentlich Deutschland den Russen was entgegensetzen? Warum kann es nicht einfach mit Russland Freundschaft schließen und man macht Jugendaustausch und kulturellen Austausch und geht auf breiter Front aufeinander zu? Ja? Auch das wäre ja möglich. Also man sieht hier, es handelt sich bei dem, was osteuropäische Staaten sagen, um die Washingtoner Sicht, und zwar die Sicht des Washingtoner Deep State. Der ist unglücklich. Und Joe Biden hat jetzt zum Antrittsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Scholz, um den Antritt nicht zu überschatten, klar hier eine, wie soll man sagen, Schonfrist eröffnet. Genauso wie das Kartellmedium New York Times auch. Das ist für den Antritt. Nun muss allerdings Scholz liefern. Wir dürfen also gespannt sein, was er dann in Moskau treibt. Also die Kritik nehme ich an als Kritik aus einer ganz bestimmten Sichtweise, die nichts anderes darstellt im Prinzip als Vasallengehorsam gegenüber Deep State Wünschen aus Washington. Dann kommt die Frage Nummer zwei, die Sie gestellt haben. Und da geht es darum, welchen Druck könnte Deutschland ausüben? Nun, wir haben ja sozusagen schon eine Art Selbstmorddruck, nämlich die Nicht-Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline in den letzten Wochen. Seit Dezember könnte Nord Stream 2 Röhre 1 liefern. Seit Januar könnte Nord Stream 2 Röhre 2 auch liefern. Und wir tun es nicht, obwohl wir leerlaufende Speicher, eine Notsituation und fürchterliche Äußerungen des EU-Außenministers sozusagen Josep Borrell haben. Dass also Russland die EU unter Druck setze und allerhand Vorwürfe gegen Russland. Ich habe dazu gestern mal Press-TV Stellung nehmen dürfen. Im Prinzip natürlich alles Unsinn. Historische Einmaligkeit, Doppelpipeline liegt und wird nicht genutzt, obwohl hier dringender Bedarf ist. Und nebenbei gesagt, wir ja vierfach höhere Preise zahlen als normal. Ja? Und ein noch mehrfaches mehr, als wir zahlen müssten, wenn wir russisches Gas abnehmen würden und würden da die Lieferverträge in Kraft setzen durch Inanspruchnahme dieser Pipeline. Das also tatsächlich ein ganzer Erdteil, nämlich praktisch Mittelost- und Westeuropa, so verrückt ist, ein billiges, hochqualitatives und auch, ich will mal sagen, schadensfreies Gas. Denn aus den USA bekommen wir ja Gas, das aus dieser hochgiftigen, naturschädlichen Fracking-Methode kommt. Ja. Das bekommen wir angeliefert. Die Qualität ist schlechter als das, was Russland liefert. Und es ist viel teurer. Völlig absurdes Geschehen. Es zeigt, dass Europa kaputt ist, am Rande, in einer verrückten Weise sich Washington unterordnet. Das ist auch ohne, wie soll man sagen, Vorlauf in der europäischen Geschichte. Wir haben uns da ausgeliefert wie nichts Gutes. Was könnte also Deutschland tun? Könnte sich natürlich hinstellen und sagen, so, wir schicken jetzt rollierende Truppen in die Ukraine, wir schicken Waffen in die Ukraine und Munition, jede Menge davon. Wir verstärken unsere deutschen Truppenzahlen im NATO-Kontingent, das ebenfalls rolliert natürlich in den Gebieten, die von der NATO-Russland-Akte 97 abgedeckt werden, wo man eben nicht stationieren, sondern nur rotieren darf. Das sind die Möglichkeiten, die Deutschland hätte. Die sind alle dumm, schlecht, falsch. Ja? Und ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, dass, wie soll man sagen, der Weg für den deutschen Bundeskanzler Scholz zäh wird. Er wird den Russen erweiterte Druckmöglichkeiten vorstellen, zu denen er in Washington von Joe Biden gebracht wurde, damit Joe Biden zu dem Thema kommt, Deutschland sei absolut verlässlich, habe volles Vertrauen der USA und man habe eine starke Antwort auf Russland. Also irgendwelche negativen Dinge werden da passiert sein müssen. Vermutlich wird sich das dann sehr schnell Anfang nächster Woche in der russischen Beurteilung niederschlagen, dass Deutschland dies nicht tatsächlich in der Schärfe umsetzt, die es könnte, ist sowieso klar. Ein wenig könnte es tun, nichts Entscheidendes selbstverständlich. Russland muss wirklich vor Deutschland nicht Angst haben, aber insgesamt vor der NATO schon und vor allen Dingen vor der verfluchten Kriegstreiberei, bei der man nie weiß, zu welchem schmutzigen Trick wird die NATO greifen, um tatsächlich Russland ein weiteres friedliches Verhalten zu verunmöglichen. Es gibt ja diesen wunderschönen deutschen Spruch, es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und genau das passiert hier gerade in Europa mit entsetzlichem Risiko. Und deswegen, wenn ich mich hier in der deutsch-russischen Szene bewege, dann sehe ich da Geschäftsführer und Vorsitzende. Sie können sich kaum vorstellen, wie schlecht die aussehen. Liebe Menschen, mit denen ich nun seit Jahren zu tun habe, sehen traurig, todmüde und im Wesentlichen hoffnungslos aus. Das ist ganz schlimm, sich das anzuschauen.
Herr Hossel, wie sehen Sie die Perspektive für diesen Konflikt?
Unschön. Ich sehe sie deshalb unschön, weil die tatsächlich Mächtigen in den USA nun in erkennbar schlimmer Tradition über 10 und 20 und 30 Jahre ihre Aggression gegen Russland durchziehen wollen. Jetzt haben wir das große Pech, dass sozusagen das letzte noch außenstehende Land direkt an der russischen Grenze, Ukraine, ist noch nicht so richtig in der NATO und die NATO rückt noch nicht so richtig vor und man hält sich auch noch ein bisschen an die NATO-Russland-Akte. Da sind also noch so Hindernisse, bevor man wirklich mit der vollen schönen Streitmacht der NATO direkt an der russischen Grenze steht. Aber das ist das Ziel. Das ist vollkommen klar und das Ziel ist auch, eine Exporte Russlands zu behindern. Und da geht es nicht nur um Öl und Gas, sondern auch andere Dinge. Man hat eine Sanktionsschraube angefangen, voller illegaler Sanktionen, denn nur UN-Sanktionen sind legal, die anderen sind illegal. Illegales wirtschaftliches Mobbing. Gerade Irland kann ja ein starkes, das stärkste Liedchen der Menschheitsgeschichte, denke ich mal, davon singen, wie das mit illegalen Sanktionen ist. Und hier betreibt die NATO auch Klares. Und da sieht man dann, nein, da ist eine durchgehende Aggression gegen Russland. Und ich sehe im Moment, das habe ich ja schon so oft gesagt in unseren Gesprächen, ich sehe die Gegenkräfte nicht. Und deswegen, wie soll man sagen, habe ich eine schlechte Prognose. Es gibt keine Grundlage für eine gute.
Vielen Dank, Herr Hossel, für dieses Gespräch.
Danke sehr, lieber Herr Schorogny. Alles Gute, herzliche Grüße nach Teheran.
Ja, vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran! Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Wasser und der Zugang dazu zählte auch früher schon zu den primären Überlebensbedürfnissen der Menschheit. Daher setzte sich der Mensch im Laufe der Geschichte mit dem Thema auseinander, wie man durch verschiedene kreative Methoden Frischwasser fördern kann. Viele Merkmale im Iran beweisen, dass die Iraner schon in früheren Zeiten zivilisiert waren. Das westliche Plateau in Iran hat eine 5000 Jahre alte Geschichte und dort wurde auch die Keilschrift entdeckt. Forschungen zeigen, dass die Iraner 2000 bis 3000 Jahre vor Christus Landwirtschaft betrieben und dafür vier Bewässerungsmethoden hatten, die sich je nach Klima und Region änderten. Es gab Brunnen und Wasserschächte, Kanäle, Dämme und Talsperren sowie Kanate, das heißt unterirdische Wasserkanäle. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in den letzten Folgen über Dörfer in der Wüstenprovinz Yazd gesprochen. Heute wollen wir Sie mit den Khanaten in der Provinz bekannt machen. Bleiben Sie also dran. Kanate oder Koris gehören zu den außergewöhnlichsten kollektiven Arbeiten, die die menschlichen Bedürfnisse im Bereich Wasserversorgung in Regionen mit Wasserknappheit oder auch in der Landwirtschaft decken können. Diese traditionelle Form der Bewässerung gab es schon in relativ frühen Zeiten. Bereits seit der vorgeschichtlichen Eisenzeit hat man in trockenen Regionen des iranischen Plateaus Kanate als eine Wasserversorgungsmethode angewendet. Die klimatische Lage in den Wüstengebieten Irans und die Wasserknappheit haben die Iraner zu diesem einzigartigen Bewässerungssystem hingeführt. Da es in der Wüste nur wenig Wasser gibt und die Erde sich bewegt, müssen die Steppenbewohner die knappen Wasserquellen und die begrenzten Grundwasserspiegel so gut wie möglich nutzen. Den Steppenbewohnern ist es durch die Erfindung von Kanaten gelungen, ihre Wohngegend mitten in der Wüste zu kultivieren. Diese Methode hat einen sehr großen Einfluss auf das wirtschaftliche System und auch auf das gesellschaftliche Leben. Sie hat zum Ausbau der Landwirtschaft geführt und sorgte für Berufsmöglichkeiten in diversen Städten und Dörfern. Wie die historische Vergangenheit besagt und gemäß antiken Überresten liegt der Ursprung der Kanatwassergewinnung in Iran, was sich dann allmählich nach Westeuropa, Nordafrika, China und sogar Teilen in Südamerika wie Chile ausbreitete. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Geschichte der Kanate im Iran der vorgeschichtlichen Zeit und der Eisenzeit zuzuordnen ist. Die 5000 Jahre alte Zivilisation in Shahr-e-Sukhte, auch verbrannte Stadt genannt, und in Ekbatana sowie die Kanate in diesen Städten sind klare Beweise für den Bau solcher Bewässerungssysteme noch vor der achämenidischen Ära. Herr Gublou, ein französischer Wissenschaftler, befasste sich vor 30 Jahren im Iran mit dem Thema Wassergewinnung im Land. Er betrieb dabei verschiedene Forschungen und nachdem er nach Frankreich zurückgekehrt war, schrieb er seine Promotionsarbeit unter dem Titel »Kanat, eine Technik für die Wassergewinnung im Iran«. Er belegte in seiner Arbeit, dass die Kanate vor Dutzenden Jahrzehnten von den Iranern erfunden wurden. Gublou schreibt in diesem Buch, das 1979 erschienen ist, darüber: Alle Beweise zeugen davon, dass die ersten Kanate in dem zivilisierten Land Iran entstanden sind. Als die Iraner sich sesshaft machten, um Landwirtschaft auszuüben, begannen sie damit, Kanate zu bauen. Deshalb hat sich diese technische Meisterleistung unter den Osttürken und Arabern, die ständig unterwegs waren und als Nomaden von einem Ort zum anderen zogen, nicht verbreitet.
Gublou ist gemäß seiner langjährigen Forschungen und vielen Reisen der Meinung, dass die Kanate zuerst in West-Aserbaidschan in Iran und im heutigen Armenien gebaut wurden, also in Regionen entstanden, in denen es Bleiminen gab. Seiner Meinung nach wurde 1000 Jahre vor Christus dieses Bewässerungssystem in einem zivilisierten Land wie Iran erfunden und es hat sich dann von dort aus rasant ins Ausland verbreitet. Zum Beispiel brachten die Iraner 500 Jahre vor Christus diese Technik den Ägyptern bei. Im Jahr 750 nach Christus erfuhren die Spanier durch Muslime über dieses System, danach kam es in Marokko an und im 16. Jahrhundert breitete sich diese Methode auch in Amerika aus. Die Forschungen von Gublou beweisen, dass das Kanat-System im Jahr 1780, das heißt vor 230 Jahren, auch in Ostchina in Turfan angewendet worden ist. Thank you. Ein Kanat ging meist vom Fuße eines Berges oder eines angemessenen Abhangs aus. Dort wurde ein horizontaler Brunnen mit einem Durchmesser von 1 bis 2 Metern und einer Tiefe von mehr als 150 Metern gegraben. Dieser Brunnen wird Mutterbrunnen genannt. Der Kanat von Gonnabord hat einen Mutterbrunnen von 350 Meter Tiefe. Danach wurden auf einem Weg bis zu den Feldern oder zu den Dörfern hin etliche Schächte hintereinander und mit regelmäßigen Abständen und von qualifizierten Arbeitern angelegt. Der Aushub wurde um den Schachtausgang angehäuft, somit verhinderte man, dass das Regenwasser in den Schacht kam. Die Sohlen der Brunnen wurden miteinander verbunden, sodass zum Tal hin Wasser zur Bewässerung der Felder aus dem Berghang lief. Der wasserführende Kanal selbst ist 50 bis 80 cm breit und 90 bis 150 cm hoch. Der Kanal musste dabei ein hangabwärts gerichtetes Gefälle aufweisen, um ein abfließendes des Wassers zu gewährleisten. Es ist erstaunlich, wie man in alten Zeiten bestimmen konnte, wo der Mutterbrunnen gegraben werden soll und wie unter Mithilfe der damaligen traditionellen Werkzeuge und ohne viel Licht und Sauerstoff derartige Kanate gebaut werden konnten. Dies zeigt die Weisheit und Initiative der damaligen Iraner, die dieses System entdeckt hatten. Früher war es wichtig, den richtigen Ort für den Mutterbrunnen zu bestimmen, denn ein Fehler kostete viel Zeit und Geld. Dafür waren erfahrene Leute zuständig, die die Gegend nach der Pflanzenbedeckung und Art der Grünflächen erforschten. Wo es die meisten Disteln gab, wurde als Ort für den Mutterbrunnen bestimmt. Denn Disteln haben eine tiefe Wurzel und sie wachsen dort, wo es ein feuchtes Erdreich gibt. Liebe Hörerfreunde, das war's wieder für heute. In der nächsten Folge werden wir weiter über Kanate sprechen. Bis dahin, Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Fosele, das heißt Entfernung.
نشستیم مثل آسمون و دریا واسه ابراز محبت چشم به راه صبح فردا گاهی وقتام پر خشمیم مثل موجای پریشون گاهی سخریم و ساکت تو سکوت سنگی پنهون تو سکوت تنگی پنهون گاهی وقتا مثل ابری که فقط میخواد بباره غیر شکوه و شکایت دیگه هیچ حرفی نداره حسمون رنگ بهاره اگه خسته از خزونیم توی باغ مهربونی ریشه داریم و میمونیم ریشه داریم و میمونیم
خیلی حرفا بود که باید گفته می شد و نگفتیم. کاش می شد یه لحظه یاد روزای رفته بیفتیم. اون روزا یکی شدن رو چقدر عاشقونه خوندیم. زیر سقف مهربونی هم دل و هم خونه موندیم. بیا تو پرنده باشیم تو هوای مهربونی. من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی. من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Hinter israelischen Gittern. Weiterhin guten Empfang.
Ten minutes. Folter ist definitionsgemäß einer Person zu einem bestimmten Zweck absichtlich schwere Schmerzen oder Leiden zuzufügen, beispielsweise um sie zu einem Geständnis oder zur Preisgabe von Informationen zu zwingen. Aber manchmal kann Gleichgültigkeit gegenüber einem harten Zustand des Opfers auch Folter bedeuten. Vielen Berichten zufolge ist Folter in all ihren Formen und Gestalten ein fester Bestand der israelischen Gefängnisse. Hier stellt sich nun die Frage, was zu solchen Vorfällen in israelischen Gefängnissen führt. Jeden Tag werden Dutzende palästinensische politische Aktivisten von israelischen Streitkräften festgenommen. Egal wo sie sich befinden, sie werden von israelischen Soldaten in ihren Häusern, an Militärkontrollpunkten oder anderswo festgenommen. Olivia Zemmour, Euro-Palestine.
Since 1967, there are altogether 800,000 Palestinians, men, women.
Seit 1967 sind insgesamt 800.000 Palästinenser, Männer, Frauen und Kinder, in israelischen Gefängnissen eingesperrt. Und das ist natürlich völlig illegal. Dies ist ein Weg, Palästinenser zu terrorisieren und sie davon abzuhalten, in ihrem Land zu bleiben. Manchmal stürmen schwer bewaffnete Soldaten mitten in der Nacht in die Häuser der Palästinenser, um die Opfer und ihre Familien einzuschüchtern. Die meisten Häftlinge werden zunächst an unbekannte Orte verlegt und einer Reihe von erniedrigenden Behandlungen ausgesetzt, darunter Körperverletzungen, Leibesvisitationen und Einzelhaft. In den Gefängnissen erleben die Palästinenser jede mögliche Form von systematischer Folter, Repression und Schikane. Kifar Zahran, Mutter eines palästinensischen Gefangenen. Die Gefangenen werden bestraft, ihnen wird Ruhe oder die Kantine vorenthalten. Ebenso wie die Folter, die sie erhalten werden, sind ihre Bedingungen schlecht. Ihnen wird jeglicher Besuch verweigert. Ich rechne damit, dass Israel Maßnahmen zur Bestrafung von Gefangenen und Zivilisten trifft. In israelischen Gefängnissen befinden sich rund 4.850 palästinensische Häftlinge, darunter 41 Frauen, 225 Kinder und 540 Untersuchungshäftlinge. Obwohl dies offizielle Zahlen sind, glauben Aktivisten, dass die wahren Zahlen viel höher sind. Es gibt Fälle, in denen ein Aktivist plötzlich aus der Gesellschaft verschwindet und seine Angehörigen nicht mehr kontaktiert. Bei der Vernehmung dieser Gefangenen wendet Israel regelmäßig Methoden an, die seit Ende der 90er Jahre Misshandlung und sogar Folter darstellten. Dann verbot Israels oberstes Gerichtshof Folter, ließ aber die Tür für mäßigen körperlichen Druck offen. Nach dem neuen Urteil dürfen Vernehmende der israelischen Spionagebehörde Shin Bet psychischen Druck und einen moderaten physischen Druck ausüben. Das sagen die israelischen Behörden der Welt, aber in der Praxis gehen die Verhörmethoden weit über eine vernünftige Interpretation des Begriffs mäßiger physischer Druck hinaus. Shin Bet behauptet, dass diese Praktiken gegen Häftlinge angewendet werden, um den sogenannten Terrorismus zu verhindern. Ein Wort, das seine Bedeutung verloren hat, seit es vom israelischen Regime und seinesgleichen verwendet wird, um ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu rechtfertigen. Es gibt mehrere gemeinsame Forschungsberichte von Menschenrechtsgruppen, die auf hunderten Zeugenaussagen palästinensischer Gefangener basieren, die besagen, dass Shin Bet bei Verhören routinemäßig psychischen und physischen Missbrauch anwendet. Ihre Methoden sind eine Kombination der Anwendung von Haftbedingungen und Verhörmethoden und stellen Missbrauch und unmenschliche erniedrigende Behandlung dar, die manchmal sogar der Folter gleichkommt. Berichten zufolge verstößt das, was regelmäßig bei Shin Bet-Verhören gegen Palästinenser eingesetzt wird, eklatant gegen das Völkerrecht und gegen grundlegende moralische Standards. Selva Osman, Rechtsaktivist.
We have all these declarations and all these condemnations and all these human rights and international laws, but it is a fact.
Wir haben all diese Erklärungen und Verurteilungen und all diese Menschenrechte und internationalen Gesetze, aber es ist eine Tatsache, dass seit 1967 fast 1 Million Palästinenser Verhöre, Folterungen und Inhaftierungen durchgemacht haben. Und das sind nur die Personen selbst. Es gibt ja auch die ganzen Familien um sie herum. Palästinenser, die sich solchen Verhören unterzogen haben, berichteten, dass sie unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten wurden, darunter enge, fensterlose Zellen, die manchmal schimmelig sind und übel riechen. Sie sagten, die Zellen wurden ständig mit künstlicher Beleuchtung beleuchtet, die für die Augen schmerzhaft sei. Einige Häftlinge gaben an, in Einzelhaft gehalten worden zu sein, völlig abgeschnitten von ihrer Umgebung. Einige berichteten von extremer Hitze oder Kälte sowie von Schlafentzug. Viele beschrieben abscheuliche hygienische Zustände. Sie gaben unter anderem an, dass die Gefängnisaufsicht ihnen nicht erlaubte, zu duschen, sich umzuziehen, sich die Zähne zu putzen oder gar Toilettenpapier zu benutzen. Das Essen ist absichtlich in Qualität und Quantität mangelhaft und die Häftlinge verlieren während der Haft an Gewicht. Im Verhörraum müssen sie stunden- und tagelang bewegungslos an einen Stuhl gefesselt sitzen. Die Vernehmenden drohen den Gefangenen, unter anderem ihren Angehörigen, zu schaden. Sie schreien sie an und wenden Gewalt gegen sie an. Isa Amro, palästinensischer Menschenrechtsaktivist.
I suffered from smear campaigns, I suffered from death threats, I suffered from detention, arrest, physical attacks on me.
Ich litt unter Diffamierungskampagnen, ich litt unter Morddrohungen, ich litt unter Inhaftierungen, Festnahmen und körperlichen Angriffen auf mich. Ich wurde bislang unzählige Male festgenommen. Sie haben mich 2-mal in der Woche festgenommen oder 2-mal am Tag inhaftiert. Viele Palästinenser haben von schweren psychischen Belastungen durch Folter während ihrer Haft berichtet, insbesondere in Verhörzentren, wo sie über lange Zeiträume vollständig von außen isoliert sind. Die meisten Palästinenser, die während des Verhörs physisch oder psychisch missbraucht wurden, haben keine Möglichkeit, sich zu beschweren, bis das Verhör beendet ist. Dies liegt daran, dass palästinensischen Häftlingen das Recht verweigert wird, sich mit einem Anwalt zu treffen. Ghadri Abu Bakr, Leiter der Kommission für Häftlingsangelegenheiten. Israel verweigert Anwälten sowie dem Roten Kreuz oder anderen Gruppen, sie zu besuchen. Es gibt Befürchtungen, dass sie geschlagen und gefoltert werden. Ihr Leben ist in Gefahr. In der Zwischenzeit endeten die Klagen nie zugunsten der Palästinenser. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten wurden 1300 Folterklagen gegen Shin Bet eingereicht, aber kaum strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Trotz intensivierter Ermittlungen gab es noch immer keine einzige Anklageschrift. Israelische Aktivisten haben zusammen mit Palästinensern immer wieder unabhängige Ermittlungen gegen Shin Bet und andere israelische Polizeieinheiten wegen der Art und Weise, wie sie palästinensische Häftlinge behandeln, gefordert. Bisher führten die meisten Fälle dazu, dass der Name von Shin Bet reingewaschen wurde. Wegen der israelischen Gleichgültigkeit und dem Schweigen der internationalen Gemeinschaft versuchen palästinensische Widerstandsbewegungen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Seit 2001 wurde kein einziges strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Vernehmungsbeamte von Shin Bet eingeleitet, obwohl Hunderte von Beschwerden bei den zuständigen Behörden eingereicht wurden. Trotz formaler Änderungen am zuständigen Apparat zur Untersuchung dieser Beschwerden wurden bisher keine wirklichen Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu ändern. Hunderte Beschwerden und keine strafrechtlichen Ermittlungen. Ein 2018 veröffentlichter Bericht der palästinensischen Menschenrechtsorganisation zeigt, dass seit 1967 mehr als 200 Palästinenser in israelischen Gefängnissen aufgrund von Folter, mangelnder medizinischer Versorgung oder Schussverletzungen ihr Leben verloren haben. Adam Salem, versehrter Jugendlicher.
An Israeli soldier used to step on my leg with his boots and shake my bed to cause me more pain. He kept threatening to send me to prison.
Ein israelischer Soldat trat mit seinen Stiefeln auf mein Bein und schüttelte mein Bett, um mir noch mehr Schmerzen zuzufügen. Er drohte immer wieder damit, mich ins Gefängnis zu schicken. Ich kam zurück und wusste, dass ich mein Bein verlieren würde, weil es ganz schwarz und verfault war. Ich lebe jetzt in einem Gefängnis. Ich kann nicht mehr laufen oder mich bewegen. Das israelische Vorgehen gegen palästinensische Kinder in Militärhaft ist ein weiteres besorgniserregendes Thema. Einem Juli 2018 vom palästinensischen Forschungszentrum für Gefangene veröffentlichter Bericht besagt, dass die Zahl der festgenommenen Kinder um 30% gestiegen ist, verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2017, als 380 Kinder von israelischen Streitkräften festgenommen wurden. Mehrere Menschenrechtsgruppen haben den UN-Generalsekretär Antonio Guterres immer wieder aufgefordert, einen Sonderausschuss einzusetzen, um die palästinensischen Todesfälle in israelischen Gefängnissen zu untersuchen. Aber für die Palästinenser hat sich bislang nichts geändert.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.